Wir singen eins der neueren Lieder heute mit Ihnen zusammen. Und wenn Sie das rote Liedheft zur Hand nehmen, werden wir heute viel vom Frieden reden. 75. Friede mit euch, Friede mit euch. Meine Frau wird etwas leiten und die, die es nicht können, die sollen es einfach probieren. Wir werden sie schnell mitziehen und sie können mit einstimmen in dieses Lied. Das möchte uns heute unser Herr Jesus schenken, dass wir Frieden haben, Frieden empfinden. Ich möchte Sie noch einmal mit der Jahreslosung grüßen. Man kann sie nicht oft genug hören. Solches habe ich mit euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir wollen jetzt unser Eingangslied miteinander singen aus unserem Gesangbuch. Herr, wir stehen Hand in Hand und wir singen alle 6 Verse.
Thank you.
Du großer, mächtiger Herr Jesus Christus, wir wollen uns vor dir versammeln und wir bringen auch heute Morgen die Unruhe und den Unfrieden mit, der ja uns oft bis ins eigene Herz hinein zittern und ängstlich sein lässt. Und wir sind so froh, dass du der Friedefürst bist. Du bist unser Friede. Und wir können mitten in der Unruhe unseres Lebens und all dessen, was auf uns einstürmt, der Angst, die uns befällt, Zuflucht und Frieden bei dir finden. Und oft ist auch unser Gewissen angefochten und wir sehen so viel Schuld, die uns Not macht. Da wollen wir zu dir hinflüchten und dir danken, dass du uns auch hier ganzen vollen Frieden schenkst. Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Gib uns heute durch dein Wort, durch deine Gegenwart, durch den Blick auf dich, diesen Frieden, nach dem wir so sehr verlangen, den wir brauchen. Und wir dürfen dir jetzt in der Stille all das bekennen, was uns Not macht und bedrückt. Wir beten in der Stille. Das ist unsere Freude, Herr, dass du uns Frieden schaffst. Amen. Wir hören jetzt den Chor und anschließend wird Bruder Walter Wassermann von der Karmelmission ein Wort zu uns sagen, das dann schon einen Einblick gibt in das, was an den Gottesdienst sich anschließt, an diese Missionsmatinee drüben im großen Saal.
Fürchte dich nicht, aus Jesaja 43.
Liebe Brüder und Schwestern, ich hatte das Vorrecht, in Bangladesch einen jungen Mann zu treffen mit dem Namen Nurul Alam. Er war in einer kleinen Bibelschule von 4 Mann und ich sollte ihnen einiges aus der Bibel berichten. Ich fragte sie zuerst, wie sie überhaupt dorthin gekommen waren, da sie ehemalige Moslems waren. Dann erzählte er, Jesus hat mir ewiges Leben gegeben. Daraufhin hat der Missionar zu mir gesagt, jetzt musst du nach Hause gehen und deinem Vater und deinen Brüdern das berichten. Und er ging gehorsam nach Hause und sagte zu seinem Vater, Baba, Jesus hat mir ewiges Leben gegeben. Was sagte der Vater? Was hast du gekriegt? Ewiges Leben hat mir Jesus gegeben. Worauf der Vater seinen ältesten Söhnen rief und sagte, nimm den Bambus und treib den Ungeist aus ihm aus. Der ist besessen, der hat irgendein ewiges Leben gekriegt. Und der junge Mann sagte, und sie schlugen mich, bis sie müde wurden und nicht mehr konnten. Darauf kam der Vater zurück und sagte, ist jetzt der Geist draußen, der ewiges Leben heißt? Worauf der junge Mann zu ihm sagte, ja Papa, das ist ewiges Leben, der geht nie mehr raus. Daraufhin hat der Vater den Brüdern gerufen, bringt die Messer. Sie haben ihm die Kleider vom Leibe gerissen, die ganze Haut aufgeschnitten mit Kreuzen. Und dann fragte der Vater, glaubst du jetzt endlich, dass du frei wirst von dem Ungeist? Papa, und wenn ich sterbe, das Leben ist ewig, das geht nie wieder hinaus. Worauf der Vater sagte, bringt Salz und Pfeffer. Und sie haben ihn eingerieben von oben bis unten, er da schrie vor Schmerzen. Und die Brüder weinten, denn die wollten ihn ja retten von dem Ungeist. Zum Schluss ist der Vater weg und die Brüder weg, die konnten das alles nicht mehr ausstehen und aushalten und haben ihn allein liegen gelassen. Er blieb dann natürlich auch nicht liegen und ging zum Ganges runter und warf sich rein in den schmutzigen Fluss und hat das Salz und das Pfeffer rausgewachsen, hat ein Boot gefunden, ist mit ihm flussaufwärts gerudert, bis er zu dem Missionar kam und hat bei dem nachts um 12 geläutet. Da bin ich. Der kriegte einen Schrecken, als er den blutüberströmten jungen Mann vor sich sah und sagte, besser, wenn du nicht hereinkommst, denn wahrscheinlich sind sie hinter dir her und dann verbrennen sie meine Kirche. Geh doch zu deiner Schwester oder zu deinen Freunden. Und dort traf ich ihn dann bei seinen Freunden in der Bibelschule, wo nur 4 junge Männer zusammensaßen und miteinander die Bibel lasen, ohne Lehrer. Da gilt das Wort, fürchte dich nicht. Gerade für solche junge Leute, die in Jesu Namen durchhalten, weil sie erfahren haben, das ewige Leben geht nie wieder hinaus.
Da möchte man kritisch nachfragen bei dem Lied, warum denn gehen alle Gedanken allein auf Jesus hin? Weil wenn er bei uns ist, dann kann die ganze Welt gegen uns sein und alles gegen uns sich auflehnen. Wir sind in einem unwahrscheinlichen Frieden und tief geborgen. Wir wollen dieses Lied singen, ist Gott für mich, so träte gleich alles wieder mich. 250, die Verse 1 bis 3. 250. Bevor wir den nächsten Vers singen, da möchte ich Sie einfach bitten, auch das sich ganz bewusst zu machen. Das soll ja nicht bloß ein Lippenbekenntnis sein. Nun weiß und glaub ich's feste. Ich rühm's auch ohne Scheu, dass Gott der Höchsten Beste mein Freund und Vater sei. Wir singen diesen zweiten Vers. Die Gabe, die mir Christus geben kann, ist, dass er mir durch sein Blut alle Schuld wegnimmt. Wir singen den dritten Vers. Und schlagen Sie bitte in Ihren Bibeln auf, Römer 5, Vers 1 bis 5. Römer 5, Vers 1 bis 5. Jetzt hat der neue Luthertext den Anfang nicht mehr ganz so eindrücklich. Früher hieß es, nun wir denn sind gerecht geworden. Man hat sprachlich ein wenig geglättet. Da wir nun gerecht geworden sind, durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch, das würde man eigentlich erwarten, dass er sagt, der Glaubensfortschritte oder der schönen Früchte, die wir bringen, sondern er sagt, nein, wir rühmen uns der Bedrängnisse. Weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber bringt Bewährung, Bewährung aber bringt Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe manchmal hier oben etwas Schwierigkeiten beim Predigen. Jetzt soll ich reden und ich würde so gern Sie reden lassen. Nicht der Faulheit willen, sondern weil ich weiß, ganz viele von Ihnen haben den Kopf voll mit schweren Gedanken. Neulich sagte mir jemand, ich kann überhaupt nicht zuhören, wenn Sie predigen. Ich muss immer an die schwere Krankheit meines Mannes denken. Versteh das. Andere, die haben schwere wirtschaftliche Sorgen. Andere haben Streit und sind in ganz großen Nöten und wissen immer aus und ein. Und sie denken jetzt fortwährend an ihre Not und warten nur drauf, dass irgendwo ein Stichwort kommt in dieser Predigt. Sagen, kannst du mir eine Antwort geben? Ich suche doch nach Hilfe. Gib mir doch ein lösendes Wort. Und da ist gut, dass jetzt nicht ich rede, sondern Gott zu ihnen redet. Und es könnte so aussehen, wie wenn Gott gar nicht unmittelbar auf die Not, die sie eben bekümmert, eingeht. Passiert oft im Gottesdienst so, dass sie sagen, von was redet er denn jetzt überhaupt? Ich will doch was ganz anderes. Dann spricht Jesus davon, dass er uns Frieden gibt. Das zieht sich heute durch den ganzen Gottesdienst durch. Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ich verstehe gut, da will man sich auflehnen und sagen, halt mal, ich will was ganz Einfaches, Praktisches. Ich suche Hilfe in meiner Not, ich will wissen, werde ich wieder gesund, oder ich will wissen, wie komme ich aus meiner Lebenskrise raus, oder wie werde ich mit meiner Schwermut fertig. Wir wollen immer etwas, was man anfassen kann. Unser Glaube, der bezieht sich so gerne auf etwas Praktisches, was man mit beiden Händen packen kann, etwas aus dem Leben. Und Jesus spricht zu uns vom Frieden. Ja, gibst du uns das andere nicht? Wir wissen doch, dass Jesus manchmal ganz zurückhaltend war, wenn Menschen zu ihm hinstürmten und ihre Wünsche und ihre Bitten ausgeschüttet haben. Hat er denn kein Herz? Versteht er denn nicht, was uns gerade umtreibt? Oder ist das die richtigste Antwort? Und die entscheidende, die wir überhaupt in unserer Not brauchen, genau die will er uns geben. Ich gebe dir meinen Frieden. Ich bin bei dir. Denn gerade in der Not, die sie umtreibt, gerade in der Angst, die sie bedrückt, wenn die Sorgen auf ihnen lassen, ist doch das entscheidend wichtig. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Aber jetzt möchte ich nochmal ganz praktisch ausholen. Wir wissen das ja, wenn wir mit anderen darüber reden, dann kommt doch gleich der Einwand, dass Leute sagen, du hör mal, das weiß ich doch. Das weiß ich seit meinen Kindertagen, da hat schon immer einer gelabert von Gott. Ich habe das gehört im Religionsunterricht und das hat man mir auf x Spruchpostkarten immer auch zugesteckt. Aber das bedeutet für mich nichts. Wenn ich ins Krankenhaus muss und wenn meine Sorgen grübeln durch meinen Kopf gehen, das hilft mir nichts, das tröstet mich nicht. Damit kann ich mir nichts kaufen, das sind bloß Sprüche. Und dann müssen wir sagen, du hast recht. Du hast Gott nicht und darum hast du seinen Frieden nicht. Dein Leben ist Gott los und die Welt ist Gott los. Und wir sind Gott davongelaufen. Und darum hilft uns der Friede gar nichts, von dem wir dauernd reden. Und das Wort geht uns gar nicht unter die Haut, von dem hier heute gesprochen wird. Das können uns viele zurufen, Friede sei mit dir, Friede sei mit dir. Natürlich, aber ich habe den Frieden doch gar nicht, weil ich Gott nicht habe. Und wenn ich ihn nicht habe, dann habe ich auch seinen Frieden nicht. Dann bin ich allein mit meiner Not. Und das ist sicher das Allerschlimmste, dass viele Leute und wir ganz oft selber auch, trotz allem frommen Brimborium, das wir haben, manchmal ohne Jesus leben, allein den Herausforderungen, Ängsten und Gefahren gegenüberstehen und den Frieden nicht haben. Wir wollen uns dort stillen und können uns doch gar nicht dieser Not stillen und schaffen das doch überhaupt nicht und kommen doch gar nicht weiter. Wir schaffen das gar nicht, mit diesen Nöten fertig zu werden. Und auf einmal, jetzt wünsche ich nur, dass Sie es jetzt merken, das, was die Bibel auf x Seiten dauernd und dauernd sagt, Wir haben den Frieden nimmer. Wir sind friedelos. Gott hat seinen Frieden von uns weggenommen. Die kleinste Gefahr genügt. Der kleinste Schrecken, der sich irgendwo bei uns zeigt im Leben, genügt schon, uns in Panik zu versetzen. Wir haben gar keinen Frieden mehr. Wir sind ruhelos. Wir sind geängstet. Wir sind gejagt, weil wir den Frieden verloren haben, den uns allein Jesus geben kann. Der Friede ist so groß, den uns Jesus gibt, dass in einem Lied heißt, tobe Welt und springe. Ich stehe hier und singe in gar sicherer Ruhe. Gottes Macht hält mich in Acht. Erd und Abgrund muss verstummen, ob sie noch so brummen. Es kann alles geschehen. Über mir können die ganzen Gefahren zusammenschlagen. Ich stehe ganz fröhlich da. Das will uns Jesus schenken. Und darum ist es eben natürlich eine Antwort auf die Kummernöte, die uns bedrücken, auf all das, was uns beschäftigt, an äußeren, handfesten Bedrohungen, mit denen wir uns auseinandersetzen und mit denen wir nicht fertig werden. Dass er uns seinen Frieden heute geben will. Das ist die wichtigste Nachricht, die wir verkündigen können. Die müssen wir den Menschen zurufen. Friede sei mit euch, Friede sei mit euch. Wie kriegt man diesen Frieden? Wie kriegt man diesen Frieden? Jesus gibt uns den Frieden. Wie kriegt man diesen Frieden? Man hat es oft gehört und hat ihn nicht. Manche meinen, da müsste sich gleichsam wie magisch auf uns senken. Ich bin doch konfirmiert, ich bin doch getauft und habe dennoch den Frieden nicht. Was muss ich denn jetzt noch machen? Muss ich jetzt eine sakramentale Handlung mit mir vollziehen lassen? Was muss ich denn machen? Nein, der Friede hängt mit Recht und Gerechtigkeit zusammen. Das ist ein juristisches Wort. Da geht es jetzt plötzlich mit der Ordnung um die Ordnung meines Lebens. Und da spricht Gott immer wieder über die Missstände meines Lebens. Ich kann den Frieden nur haben, wenn mein Leben in Ordnung gekommen ist. Sie können das überhaupt nie voneinander trennen. Sie können nicht mit einem Menschen im Streit leben. Sie können nicht Gottes Gebote brechen und gleichzeitig Frieden Gottes haben. Das geht nicht. Sie spüren doch selbst, wie die Heuchelei gar nicht stimmen kann. Und darum sind sie selbst ihr eigener Ankläger und ihr Gewissen wird sie unruhig machen. Sie werden selbst spüren, da stimmt was nicht. Und darum spricht Jesus immer wieder von der neuen Ordnung meines Lebens. Ich muss Gerechtigkeit leben, nicht so eine Gerechtigkeit, wie in unserer Welt ist. Gucken Sie mal rein in die Zeitung, was da drin steht. Wenn die Polizei mit dem Drogenproblem nicht mehr fertig wird, dann schlägt sie vor, dass man die Drogen legalisiert. Prima. Eines Tages wird man noch draufkommen, dass man die ganze Kriminalität legalisieren kann und dann braucht man keine Polizei mehr. Indem man einfach sagt, ja, die Leute machen es jetzt einfach anders, das können wir nicht mehr anders machen. Alle treiben ab, dann kann man ein anderes Gesetz nicht mehr durchführen. Man muss sich den Menschen anpassen. Die Gesetze müssen doch so sein, wie die Menschen leben. Gottes Gerechtigkeit ist unbestechlich. Gott hat ein Ziel für unser Leben, dass wir sein Ebenbild sind. Die göttliche Güte und Freundlichkeit und Reinheit verkörpern in unserem Leben. Und wenn Gott unser Leben erneuert und verändert, wenn er uns Frieden schenkt, dann will er uns umwandeln. Ja, wie können wir denn so etwas sagen? Wir Christen haben ein hohes Ziel von der Humanität des Menschen. Ja, so will er uns neu machen, gerecht und heilig vor ihm. Ach, da wird doch vor mir bloß bewusst, wie ich Gott auch in meinem Leben fortwährend betrüge und sein Wort in den Dreck trete und ihm ungehorsam bin. Darum steht hier, nun wir denn sind gerecht geworden. Durch den Glauben, durch Jesus. Es ist noch nie ein Mensch anders gerecht geworden, im Sinne Gottes voll gerecht, als aus überströmender Barmherzigkeit. Und ich verstehe das nicht, wie Menschen immer wieder sagen, man muss doch was dazu tun, wenn sie es mit dem eigenen Tun schaffen, gerecht zu werden und ihr Leben zu verbessern, dann wären sie der Erste, der es geschafft hätte. Menschen können nur gerecht werden durch die Vergebung Jesu. Das reinigt ihr Leben von Grund auf und so total, da können sie gar nicht mehr weiter sündigen. Wenn sie wissen, wie es Jesus das Opfer seines Lebens gekostet hat, die Hingabe
von ihm so ganz und völlig, wie er für meine Schuld stirbt, auf dass ich gerecht werde vor ihm. Und dann hat er mir die ganze Schuld weggenommen, doch nicht, dass ich wieder in die alten Dreckpfützen hineintrete, sondern dass ich in einem neuen Leben wandle. Das ist der Frieden, den mir Jesus gibt. Da kann ich den Frieden Gottes empfangen. Wenn Sie Frieden haben wollen in einer Welt der Unruhe, der Angst, der Sorge und der Schwermut, Sie können den Frieden nur empfangen unter dem Kreuz Jesu. Da, wo Sie Sünde zum ersten Mal aussprechen, ja, ich habe gesündigt, Herr, vergib mir meine Schuld. Ich kann mein Leben selbst nicht heiligen und reinigen. Ich lebe von deiner Güte. Dann kriegen Sie den Frieden. Und wissen Sie, wenn man Vergebung erlangt, das ist so eine Freude, wenn man plötzlich zum Herzen Gottes durchdringt, wenn man weiß, er hat mir alles erlassen, jetzt kann nichts mehr zwischen mich und ihn treten, weil es ja nicht von meinem Tun abhängt. Es ist ja alles Gnade. Ich bin geborgen bei ihm und er ist bei mir und er hat mich so lieb, dass er mich hält und trägt. Jetzt kommt eine weitere Frage. Haben wir diesen Frieden? Haben wir diesen Frieden? Wie kriegen wir den Frieden, habe ich gerade gefragt. Ja, haben wir ihn? Haben Sie ihn wirklich? Vor ein paar Jahren war ja bei uns die Friedensbewegung ganz aktuell. Da konnte man ja gar nicht anders, als dass man einfach über die Abrüstung sprach. Das hat uns ja alle auch bewegt und wer war da nicht auch bedrückt über die Zusammenballung der Waffen auf engstem Raum, auch hier rund um deutsche Grenzen? Damals in der Friedensbewegung, da hat jeder gesagt, das ist jetzt mal wichtig, die Abrüstung, die ist Nummer eins, die Atomwaffen müssen weg. Wenn uns damals, sagen wir mal vor 10 Jahren, einer gesagt hätte, du in 10 Jahren, da wird auf der Waldheide bei Heilbronn, werden die Vögel nisten und die Schafe weiden. Er hat gesagt, du bist ein Spinner. Also hat keiner geglaubt, dass in Mutlangen plötzlich keine Raketen mehr stationiert sind. Ja, das war doch der Traum, wenn endlich einmal das weg ist, das Schwert über unseren Häuptern. Aber es hat doch gar keinen Frieden gegeben. Der Friede ist nicht bloß ein Waffenproblem. Das hat man ja damals immer wieder gesagt, haben sich manche bis hin in unsere Gottesdienste aufgeregt. Haben gesagt, du redest vom Friede Gottes, du weichst doch Herausforderungen unserer Welt aus. Nein, wir spüren, dass in dieser Welt Gott seinen Frieden von uns genommen hat. Und auch wenn die Waffen von uns weggenommen sind, wir haben keinen Frieden, wenn wir ihn nicht finden. Vor Jesus Christus in einer unruhigen Welt und die Welt geht noch durch manche Krise und durch manche Aufregung hindurch und ihr Leben, bis sie einmal hinübergehen in die ewige Welt Gottes, wird noch durch manche Anfechtung und Not hindurchgehen. Sie haben Frieden, äußerlich nie. Es wird immer wieder so sein, dass wie um sie die Hölle los ist. Frieden haben sie nur, wenn Jesus ihr Friede ist, wie es im Epheserbrief heißt. Er ist unser Friede. Ich weiß, wie das klingt, wenn wir immer wieder über so ein Thema reden. Heute, wenn Walter Wassermann zu uns reden wird über den Islam, dann könnte man ja auch aufbegehren und sagen, ihr Christen, ihr seid arrogant, ihr seid anmaßend. Meint ihr denn allein, ihr hättet die Wahrheit? Lasst doch die haben auch ihre Wahrheit. Meint ihr denn, ihr allein hättet den Frieden bei Gott gefunden? Die führen doch auch zum Frieden. Sagen, beide Wege gehen nicht, entweder oder. Das stimmt nicht. Wenn man über das eigene Tun zum Frieden mit Gott gelangen kann, probieren Sie es doch, leben Sie es doch. Wenn Sie sich durch Waschungen im Ganges oder durch die Versenkungen des Buddhismus selbst erlösen können, erlösen Sie sich doch. Wir wissen, dass allein Jesus uns Frieden schaffen kann. Es gibt keinen anderen Frieden in der ganzen Welt. Darum ist das nicht anmaßend, wenn wir sagen, wir leben in einer ganz besonderen Nähe und Vertrautheit mit dem lebendigen Gott. Was ihr meint, ihr hättet mehr als wir? Ja, nicht weil wir besser sind und nicht weil wir mehr können und nicht weil wir begabter sind, soweit der Friede Christi so wunderbar ist, dass er uns einhüllt und dass er uns hineinnimmt in seine Nähe. Vor 500 Jahren Da waren damals mächtige Herrscher in Europa, Karl der Fünfte, Kaiser über das Heilige Römische Reich und der Papst in Rom, der über seine Armeen befehligt hat. Es waren die Mächte, die die Welt gestaltet haben, und da war ein einsamer Mensch, der in seiner Klosterzelle in Wittenberg auf die Knie ging und gesagt hat, in meinem Leben ist nicht wichtig, was der Kaiser zu mir sagt, es ist mir Schnuppe, was der sagt. Und was der Kaiser Karl mit mir macht, und wenn er mein Leben nimmt, das ist mir Schnuppe. Eins will ich, die Gnade Gottes finden. Ich möchte von Gott angenommen sein. Und dieser eine Mann, das sagen wir, der hat sich ja nur mit Innerlichem beschäftigt, der hat das ganze Mittelalter aus den Angeln gehoben, die Neuzeit herbeigeführt, war Martin Luther. Ein Mensch, der Gott findet, ist der Stärkste in der Welt und stärker als alles, was ihn bedroht. Er kann allen Gefahren trotzen. Das behauptet die Bibel. Dass gar nicht wichtig ist, was die Welt zu uns sagt, ob die uns auf die Schultern klopft, ob sie mit uns einig ist. Haben Sie diesen Frieden? Haben Sie, wenn ich Sie jetzt frage, haben Sie Ihren Schlüsselbund dabei? Sagen Sie, ich packe in die Tasche, ich habe meinen Schlüsselbund, ich habe ihn. Oder haben Sie ihn daheim gelassen? Ich habe ihn dabei, gut. Haben Sie Frieden? Sie müssen doch wissen, habe ich ihn? Sie müssen einen Schlüsselbund haben. Habe ich den Frieden mit Jesus? Ist er bei mir? Wenn morgen die Gefahren und Ängste kommen, nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Das muss man wissen. Man kann nicht nur sagen, ich wünsche mir das, ich sehne mich, ich hoffe, vielleicht. Ich muss wissen, ja, Jesus ist mein Herr. Er hat meine Schuld ausgelöscht. Ich habe 5 Teile, aber es wird trotzdem hoffentlich noch fertig, bevor die Matinee beginnt. Deshalb zähle ich nicht mehr, soweit kann ich nicht mehr zählen. Wir haben Zugang. Nun haben wir auch Zugang. Wenn man eine Tür aufschließt, ist das wunderbar. Da kann man hinein und dann kann man alles mitnehmen. Darum schließen wir die Türen auf, damit nicht irgendwelche Diebe und Räuber reinkommen. Gott hat seine Türe aufgeschlossen, da wo wir gerecht geworden sind. Jetzt dürfen wir rein zu seiner himmlischen Herrlichkeit. Wir haben Zutritt, dürfen uns bedienen. Wissen Sie von der großen Freude eines Christen, dass er sagt, komme in der kommenden Woche, was auch kommen mag. Der Herr ist bei mir, der rüstet mich aus mit seinen Gaben. Ich habe Zugang zur Gnade. Es geht gar nicht darum, ob ich immer fehlerfrei bin und ob ich alles immer so vollkommen mache. Ich darf von seiner Gnade stündlich nehmen und darf seine Vergebung in Anspruch nehmen. Und ich weiß um seine Treue und er kommt zu mir und hält mich und schützt mich. Und wenn man aus seiner Fülle lebt, ach, da gibt es so viele Beispiele in der Bibel, wenn Jesus das schöne Bild nimmt vom Weinstock, wie der Saft in die Reben hineinfließt. Ich darf aus der Nähe Gottes leben. So viele Christen, die haben Angst vor Gott, sie leben gar nicht unmittelbar aus der Fülle Gottes, aus seinen Gaben, aus dem Geschenk, was er uns darreicht. Und das will ich weiter strömen lassen, auch in meinen Tag hinein. Und noch das Letzte. Gut, dass die täglichen Sorgen bleiben. Gut, dass die täglichen Sorgen bleiben. Sehen Sie, wir sind jetzt so, jetzt komme ich wieder auf den Anfang zurück, wir sind so verhaftet an unsere Sorgen, die wir haben. Also Krankheitsnöte, dass wir sagen, jetzt Herr, dann musst du auch jetzt unbedingt mir diese Krankheit wegnehmen. Du musst mich jetzt wieder ganz gesund machen. Aber ich habe auch schon so töricht gebetet. Das darf man. Der Herr verzeiht uns auch unsere Torheit. Und der Herr hat uns ja schon oft seine Güte erfahren lassen. Er kann ja Wunder tun, unendliche Wunder. Aber merkwürdig ist, dass der Paulus gar nicht sagt, und nun sehen wir die Güte Gottes und seine Nähe und den Zugang zu seiner Gnade, dass unser Leben nur noch von Wunder zu Wunder geht oder dass wir überschüttet werden mit großen Krafterweisungen, dass die Welt auf uns schaut und staunt, wie wir plötzlich mit einer unendlichen Kraft ausgestattet sind. Ja, sagt das Gegenteil. Ich bin eigentlich froh, dass wir tagtäglich noch ganz unten rumwursteln müssen und uns tagtäglich rumschlagen mit allerhand Gebrechen. Und die Bedrängnisse waren für den Paulus Krankheitsnöte und waren Widerstände, waren Streit in der Gemeinde und war die Last der Arbeit. Und dann hat er wieder seine Kopfschmerzen gehabt und konnte nicht wieder richtig weiterarbeiten. Dann kamen Hindernisse und dann war wieder die Bürokratie des Römischen Reiches, die ihm die Wege zugesperrt hat und die ihm den Pass nicht gab, dass er weiterreisen konnte. Und das war doch so ärgerlich. Warum ist er auf Schritt und Tritt denn da so hängen geblieben? Die anderen haben ja gerne an dem Paulus, ist ja immer wieder so eine Versuchung, Paulus, du musst das doch so machtvoll zeigen. Wir wollen Power haben, große Macht. Nee. Paulus sagt, ich möchte den Glauben einüben in Bedrängnissen. Und in der Bedrängnis wächst die Geduld. Und der Glaube ist doch im Warten. Und es wird erst einmal richtig sichtbar werden in der jenseitigen Welt. Glaubt der Paulus eigentlich nicht richtig, dass er Gott nicht Größeres zutraut? Oh, er hat mit Gott viel erlebt. Aber er weiß, dass es Gottes Triumph ist, in der Schwachheit seiner Leute seine Siege zu Ende zu führen. Und manchmal kann man in der Geschichte der Christen nur sagen, was war das für eine schwache Leistung, was dort die Christen in den Jahrhunderten hingelegt haben. Aber der auferstandene Herr hat gewirkt. Hoffentlich hören Sie heute was von den schwachen Gemeinden unterm stolzen Islam. Kleine Kreise. Und sie leben. Und durch ihr Wort kommen Menschen zum Glauben. Gottes Kraft erweist sich in der Schwachheit. Seien Sie fröhlich auch in den Lasten, die Ihnen der Herr auferlegt hat. Und manchmal möchte man sagen, Herr, warum sind wir nicht mehr strahlend? Warum sind wir nicht größer? Warum leuchten wir nicht mehr? Wir wollten doch mehr von deiner Nähe ausdrücken. Ich bin gewiss, dass in aller Schwachheit unsere Gemeinde, auch ihres Christenstandes, Gott mächtig am Wirken ist. Und wir wollen den Glauben lernen. Vertrauen auf Jesus und im Frieden sein und sagen, Herr, ich will an meinem Platz dir treu dienen. Ich weiß, dass du mein Leben benutzt und daraus vielfältige Frucht wirkst. Ich möchte wieder hineingehen in meine Aufgaben und dir dienen. Ich möchte nur treu dein Wort bewahren, ganz treu dein Wort bewahren, dir ganz treu sein. Und ich bin so froh, dass du deinen Sieg herbeiführst, dass du stärker bist als alles, was uns bedroht. Und ich will nur deinen Frieden bewahren. Und ich danke dir, dass deine Liebe in mein Herz ausgeschüttet ist. Das ist das einzige erfahrbare Erlebnis, das man hat. Wie gut ist das, dass unser Glaube nicht abhängig ist von diesem und jenem Wunderzeichen. Denn das vergeht bei der nächsten Krankheit wieder. Dass man schon wieder anfängt, aber was hat das geholfen? Damals hat Gott mich errettet, warum errettet er mich heute nicht? Ich werde getragen von der Liebe Gottes, die in Jesus mir offenbart ist. Die ist wie ein Strom in mein Herz hineingegossen. Ich weiß, Jesus hat mich lieb. Sag das den Kranken. Sag das den Angefochtenen. Und wenn sie es nicht spüren können, wir sagen es ihnen. Und das ist verbürgt im Opfertod Jesu. Wissen Sie, dass das die Kraft des Glaubens ist? Und die Gewissheit des Glaubens, da liegt sie. Nicht in unserer Erfahrung, nicht in unseren Gefühlen. Nicht in unseren Stimmungen, sondern verbürgt in Jesus, der uns das zusagt. Ich bin bei dir, ich hab dich lieb. Niemand, nichts, keine Gewalt kann dich aus meiner Hand reißen. Haben Sie das? Für sich? So, dass Sie sagen, ich hab das. Mir gilt das, ja. Amen. Nun singen wir vom Lied 250. Noch einmal von diesem schönen Lied ist Gott für mich so trete, die Verse 6, 7 und 8.
Thank you.
Wir wollen beten. Du barmherziger und freundlicher Herr, du kannst mitfühlen mit all den Bedrohungen, die uns umgeben und die uns Angst machen. Du hast gelitten in dieser Welt. Und du weißt auch, wie die Schatten des Todes uns immer wieder in Furcht und Schrecken versetzen. Und da sind wir dir so dankbar, dass du uns deinen Frieden gibst, der höher ist als alle Vernunft. Es ist ein wunderbarer Friede, dass wir dir gehören, deine Kinder werden, dass wir ganz nah zu dir gehören und dass wir mit allem, was wir auch in dieser Welt an Nöten und Bewährungen zu durchleiden haben, wir doch deine Nähe erfahren. Da wirkt dein Heiliger Geist in unserem Herzen und macht uns deinen Frieden so groß, nicht in den Gefühlen, sondern indem der Blick frei wird auf dein großes, wunderbares Opfer. Wir wissen, wir sind gerecht geworden durch dich und durch dein Blut rein geworden. Jetzt kann uns nichts mehr von dir scheiden. Wir möchten dich bitten, dass wir das doch auch den Kranken, den Angefochtenen, den Schwermütigen wieder richtig übermitteln können. Und gib doch in unserem Volk wieder ein Hören auf dein Evangelium. Herr, es sind so viele Menschen in unserem Volk so von ihrer eigenen Größe und Macht wie bezaubert, dass sie dich gar nicht mehr sehen und hören können. Herr, wecke du doch die Gewissen auf, dass Menschen Frieden mit dir suchen und dass wir es allen Menschen sagen können, dass das die wichtigste Frage unserer Zeit ist. Ob wir Frieden mit dir haben und wie wir dein Gericht einmal bestehen wollen, hab vielen Dank, dass du heute völligen Frieden schenkst in dir. Und wir dürfen dann auch bitten für diese zerrissene Welt mit ihren Kriegen, mit ihrer Not, mit ihren großen Gegensätzen, dass dein Evangelium des Friedens auch heute Frieden schafft. Dort, wo Menschen in Armut und Not, in Kampf und Verfolgung leben. Wir bitten dich heute ganz besonders auch für deine verfolgte Gemeinde, wo sie unterdrückt ist und bedrängt. Gib du ihnen das mutige und offene Reden von dir, sodass viele an dich glauben können. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch ein Lied, das ist nicht aufgesteckt, aber wir haben noch etwas Zeit. 269, den sechsten Vers von dem Lied. Ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält. Wir haben diesen Vers neulich einmal aufgesteckt gehabt und ich finde ihn gerade so schön auch in der Fortsetzung der heutigen Predigt. Wird alles andere weggerissen, was Seel und Leib erquicken kann, darf ich von keinem Troste wissen und scheine völlig ausgetan. Ist die Errettung noch so weit? Mir bleibe die Barmherzigkeit. Das gibt Frieden ins Herz.
Wird alles an.
Und nun darf ich Sie einladen zu der Veranstaltung, die drüben stattfindet. Also Sie haben es gut, ich habe es schwer. Ich darf nicht zuhören, weil ich einen Gottesdienst nochmal halten muss. Sie können drüben dabei sein, ich will Sie einladen. Ich kenne niemand, der solch eine Kenntnis hat wie Walter Wassermann vom Islam durch die ganze Arbeit seines Lebens. Zuerst im Libanon und dann jetzt in fast allen Muslimländern. Ein paar Angaben für Sie. 14% der ganzen Weltbevölkerung sind Muslims. Und nur 2% der Missionare arbeiten unter Muslims. Die schwierigste Missionsarbeit, die es überhaupt gibt. Ungeheuer für eine nachchristliche Religion. Mohammed hat das Evangelium umgeschrieben und verfälscht. Da muss man Bescheid wissen. Ist oft nicht bekannt, dass 3/4 der Moslems in Asien sind und nur 14% der Moslems Araber sind. Wir meinen immer, alle Moslems fast seien Araber. Wir sollten mehr davon wissen und auch uns fragen, warum sind wir keine Moslems? Und was können wir Moslems bezeugen von dem, was Jesus uns schenkt? Ich darf Sie noch einladen, anschließend zum Mittagessen, 11:45, essen wir gemeinsam zu Mittag, geht wie immer problemlos, ohne Anmeldung, jeder ist eingeladen. Vielen Dank auch den vielen, die schon heute Morgen geschafft haben und dann vor dem Gottesdienst schon das Essen zum großen Teil fertiggestellt haben. Nun haben wir vorhin nicht die Einladungen zur Bibelwoche verteilt. In 4 Wochen ist die große Bibelwoche in der Passionswoche. Da möchte ich Sie doch bitten, dass Sie sich alle diesen Termin festmerken und nach Möglichkeit dran teilnehmen, irgendwie Ihre Arbeitszeit so schieben. Vielleicht darf ich die Türhüter bitten, dass Sie nachher noch den grünen Zettel einfach noch mal am Ausgang anbieten, damit Sie die mitnehmen und selbst informiert sind. Dann liegen jetzt neu auf die gelben Informationszettel über alle Gruppen und Kreise der Gemeinden und unser Gemeindebrief, der weiße, liegt hinten auch auf. Dann liegt jetzt, da wo die Gesangbücher sonst drunter hingestellt werden, liegen die Briefe von Dr. Kilgus aus Pakistan, von Willi Eret aus Nordnigeria und noch ein paar von Dr. Hartmut Schack, unserem Brunnenbauer bei den Maasai in Nordkenia. Die liegen nur heute dort, nehmen Sie sie mit, bedienen Sie sich. Im Sommer ist das Ferienwaldheim. Jetzt, das kann man nicht dort auslegen. Ferienwaldheim und die Freizeit für Mädchen ab 14 Jahren im Sommerlager in Italien, das liegt hinten auf dem Simsen. Mittelgang hinten, Waldheim und das liegt dort. Heute Abend ist die Mannschaft bei mir um 19 Uhr und morgen Abend vor dem Kirchengemeinderat um 19.30 Uhr ist eine Mitgliederversammlung des Fördervereins Kirchbauverein mit Satzungsänderung. Und dann darf ich noch sagen, dass alle Gaben, die heute eingelegt werden, für die Karmelmission bestimmt sind. Für den Dienst, den die Karmelmission in all den Muslimländern tut. Durch Seminare für die Prediger dort. Durch eine Unzahl von Schriften. Es ist ja ganz erstaunlich, wie etwa jetzt im Irak über Jordanien die Türen aufgegangen sind. Der Irak ist ja glücklicherweise das Land, das die Christen nicht am schlimmsten verfolgt. Saudi-Arabien leiden die Christen viel mehr. Aber dass auf allen Wegen, auch dort von Schondorf aus, so viele Sendungen des Evangeliums hinausgehen. Ich habe es im Libanon gesehen, wie seit vielen Jahren die Karmelmission einen Dienst tut. Und dass wir heute auch durch unser Opfer diesen kleinen, bedrängten Gemeinden sagen können, dass wir hinter ihnen stehen und sie tragen in unserer Liebe. Wir wollen um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.